Ronja von Rönne hier zu Gast bei Loro. Kommst vom Dorf aus Grassau, aus der oberbayerischen Provinz. Du beschreibst in deinem Buch auch dörfliche Verhältnisse. Hat dich das autobiografisch inspiriert?
Inspiriert ist vielleicht zu viel gesagt, verarbeitet wäre es vielleicht mehr. Allerdings ist das Dorf, in dem das Ganze im Buch stattfindet, doch ein sehr, sehr anderes. Also eigentlich eher ein Vorort, ein trister Vorort. Da, wo ich aufgewachsen bin, ist es zumindest von außen sehr, sehr idyllisch. Berge überall, Seenlandschaft und sowas. Das ist ja im Dorf in dem Buch nicht so sehr. Vielleicht hat es mich ein bisschen geprägt, vielleicht muss es irgendwie mit rein, ist aber nicht ein komplett autobiografisches Dorf. So darf man das ganze Buch eigentlich auch nicht lesen.
Wie viel Fiktion ist in deinem Buch enthalten?
Wahrscheinlich 100%. Ich würde sagen, ich habe alles da drin empfunden, aber auch alles davon erfunden.
Sind ja vier Figuren, sie wohnen in einer polyamorösen Beziehung. Welche Figur gefällt dir am besten und mit welcher kannst du dich am meisten identifizieren? Würdest du das beantworten?
Ich glaube, am meisten identifizieren kann ich mich wahrscheinlich mit dieser Ich-Erzählerin, die mir aber eigentlich grundunsympathisch ist. Die sympathischste Figur in dem ganzen Buch ist eigentlich Maya, die völlig rausfällt aus dem ganzen Raster und eigentlich nur als Kind auftritt.
Jetzt bist du hier im Norden, am Meer. Welche Beziehung hast du zum Meer?
Meer als ewiger Fixpunkt der Sehnsucht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass man denkt, dass am Meer immer die Besserung wartet. Und meistens, wenn man hinfährt, enttäuscht es einen auch. Und das Meer sieht nicht aus, als hätte es auf einen gewartet und ist auch nicht damit beschäftigt, irgendwie die Probleme von irgendwelchen Besuchern zu lösen. Aber trotzdem hat es eben irgendwas. Und ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass man sofort gesünder ist oder gesundet, wenn man außerhalb des gewohnten Umfeldes ist. Also ich glaube, für euch nördlich, da nützt das Meer gar nicht so viel wie für mich.
Du bist Journalistin für die Welt und Bloggerin, hast kreatives Schreiben in Hildesheim studiert, hast viel abgebrochen, ne? Also hast ja mehrere Studiengänge gehabt. Warum?
Kein Durchhaltevermögen und vor allem nie so richtig Hoffnung, dass es mir was bringt. Das liegt aber vor allem daran, dass ich ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch bin. Also wenn ich im Prinzip nicht schon der Einführungsveranstaltung das Gefühl habe, dass mich das irgendwie weiterbringt, dann wäre ich schon ungeduldig und warte schon drauf, dass ich denke, na, nützt nichts. Und auch bei allen Übungen oder sowas beim Schreiben dachte ich mir so, ja, jetzt übe ich das, aber ich könnte es ja auch sofort in ein Buch reinpacken. Das ist gar nicht was, worauf ich besonders stolz bin. Ich glaube, ich würde es den meisten Menschen auch empfehlen. Aber bei mir hat einfach die Geduld nie gereicht.
Du wurdest von der Welt wahrscheinlich entdeckt und dann haben sie dich gefragt, ob du schreibst für sie. Hast du gleich für Aufsehen gesorgt mit deinem Artikel, warum mich der Feminismus anickelt. Würdest du den heute wieder so schreiben?
Damals wurde ich von der Welt gefragt, sie hatten meinen Blog gelesen und hatten gesagt, möchtest du genauso schreiben, nur für uns? Das ist, glaube ich, das beste Angebot, was man überhaupt bekommen kann. Allerdings war dieser Blog eben etwas, was ungefähr meine Großmutter und vielleicht noch zwei meiner besten Freunde lasen oder die es vielleicht auch nur behauptet haben. Plötzlich schrieb ich für eine große Öffentlichkeit und wusste gar nicht genau, was ich da tue. Hatte irgendwie so eine universitär geprägte Wut auf den aktuellen Netzfeminismus, der sich aus vielerlei Quellen speist. Es waren bestimmt auch persönliche Probleme dabei, aber es gab auch ein paar Sachen, die ich immer noch problematisch finde. Zum Beispiel dieses sehr bereitwillige Hineinbegeben in eine Opferposition. Und schrieb sehr wütend diesen Artikel, ohne viel darüber nachzudenken. Auch ohne irgendwie ein Medienverständnis zu haben, wie das Ganze ankommt, wenn das noch mit einem Bild von mir illustriert ist. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass es von in meinem Namen irgendwie Leuten das Gefühl gibt, dass ich mit viel Geld oder Beziehungen aufgewachsen sei, denn beides ist großer Unsinn. Ich glaube schon, es ist natürlich sehr, sehr bequem, sich auf einer Naivität auszuruhen, aber natürlich war das irgendwie der dritte Artikel, den ich jemals für eine Zeitung geschrieben hatte. Und natürlich würde ich so naiv nicht mehr an ein Thema rangehen, deswegen würde ich ihn auch so nicht mehr schreiben. Nein, nie mehr.
Du hast von deinem Modelgesicht gesprochen. Die Band Wanda hat dich gefragt, ob du für ihr Musikvideo posierst. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande?
Eigentlich ziemlich simpler. Ich fand Wanda fantastisch und habe dann gefragt, ob ich für die Welt einen Artikel über sie schreiben kann und ob ich nicht irgendwie bei einem Videodreh mal zuschauen kann oder sowas. Dann melden die sich irgendwann ewig gar nicht. Und irgendwann schrieb mir der Manager von denen, Stefan Rehlstein, zurück, ja, würdest du auch mitspielen? Und ich sagte, geil! Die Band, die ich irgendwie am allercoolsten finde, bei denen tauche ich jetzt noch in einem Video auf. Die kannten mich auch alle gar nicht, die Jungs. Also sie hatten auch keine Ahnung von dem Feminismusartikel oder sowas. Es war im Prinzip wie ein sehr schlecht geplanter PR-Gag. Es gab dann von beiden Seiten irgendwie auf die Fresse. Und wir dachten einfach nur, ich fand ihre Musik halt geil. Und die hatten keine Ahnung und dachten sich, sie brauchen halt irgendein Mädchen, was da irgendwie rumturnt. Ich fand das halt ganz reizvoll. Außerdem war ich in Wien in so einem schönen Hotel untergebracht. Und sagte halt, ja. Also ich habe nichts davon irgendwie wahnsinnig intellektuell hinterfragt, sondern fand die interessant, wollte die kennenlernen und gerne darüber schreiben. Und die sagten, komm doch rum. Und ich sagte ja, weil ich kann gut ja sagen.
Du hast ja sowieso zu viel ja gesagt, ne? Zum Beispiel auch zur Sendung von Jan Böhmermann. Da warst du da. Das ist die besagte Sendung, die viel halbe Staatskrisen auslöste oder eine Staatskrise ausgelöst hat. Würdest du sagen, deiner Meinung nach, jetzt werden wir noch richtig aktuell, war das Satire, was er gemacht hat?
Ich finde es problematisch, dass das Gedicht besprochen wird ohne den Kontext, dass er davor gesagt hat, was man nicht machen darf. Und ich finde, durch diese Einleitung macht es das zur Satire. Es wäre, wenn er nur das Gedicht vorgetragen hätte, dann fände ich es einen relativ klaren Fall. Dann ist das Beleidigung und dann fällt es zumindest in Deutschland nicht unter die Meinungsfreiheit. Das ist nicht meine persönliche Meinung, aber das wäre, glaube ich, juristisch ziemlich klar. Ich finde aber dadurch, dass er das so eingeleitet hat, macht es das zu etwas, worum es gar nicht, wo es gar nicht mehr um Erdogan geht, obwohl der natürlich Thema dieses Gedichts ist, aber tatsächlich geht es nicht darum, sondern es geht darum, was geht in Deutschland, wie weit sind die Grenzen. Also es ist auch ein Grenzenaustesten und das finde ich legitim. Und ich finde deswegen darf man auch dieses Gedicht nicht auf die Goldwaage legen, denn es wurde angekündigt als etwas, was in Deutschland zu weit geht. Das ist ein Rahmen, der, glaube ich, den ganzen Fall sehr, sehr interessant macht, auch juristisch.
Ronja, ich danke dir.
Vielen Dank.